Es gibt in Israel auch 120.000 Vertriebene in Nordisrael, beziehungsweise sind die Dörfer im Süden zerstört.
Das Rote Kreuz spielt hier eben bei dieser Übergabe, bei diesem Gefangenenaustausch, Geiselaustausch natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle.
Es sind ja solche grundlegenden Bedürfnisse der Menschen, die dort einfach nicht sichergestellt waren.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Ja, damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen zu dieser Podcast-Ausgabe vom Roten Kreuz. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir freuen uns. Ja, der 7. Oktober 2023 wird leider in die Geschichte eingehen. Wieder an diesem Tag erreichte der Nahostkonflikt eine neue traurige Stufe. Im Gazastreifen blieb von dem Zeitpunkt an kein Stein auf dem anderen. Bis heute gibt es zehntausende Todesopfer, unglaubliches Leid. Und natürlich auch jetzt, wo die Waffen ruhen, ist die Lage für die BewohnerInnen in Gaza sehr prekär. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes und die Rothalbmond-Gesellschaften sind permanent vor Ort und helfen, wo es nur geht. Und auch meine heutigen Gäste waren und sind immer wieder vor Ort und berichten uns heute über ihre Erlebnisse. Und damit begrüße ich auch gleich die heutigen Gäste dieses Podcasts. Das ist die Andrea Reisinger. Hallo Andrea, schön, Hallo. Dass du dir Zeit nimmst. Hallo, du leitest die Abteilung für internationale Krisen und Katastrophen beim österreichischen Roten Kreuz und bist auch selber immer wieder in Krisengebieten im Einsatz und warst auch unlängst am Grenzübergang Rafah im Einsatz. Schön, dass du genau. da bist.
Danke für die Einladung.
Danke. Ich begrüße sehr herzlich Christopher Friedrich. Hallo, du bist Wasserexperte.
Genau.
Und warst Ende 2023 zweimal in Gaza als Delegierte des österreichischen Roten Kreuzes
so
und hast dort geholfen und wirst uns da heute berichten. Und am Telefon darf ich ganz, ganz herzlich Karim El-Gouari begrüßen. Ja, bekannter Journalist, braucht man nicht viel dazu sagen, und Nahost-Korrespondent. Karim, es ist uns wirklich eine sehr große Freude und große Ehre, dass du da heute mit dabei bist.
Ja, hallo aus Kairo und mir natürlich auch eine große Ehre.
Ja, danke schön. Ich würde gleich mit dir beginnen, Karim. Erzähl uns doch mal, natürlich ändert sich die Lage im Nahostkonflikt eigentlich permanent. Momentan ist Waffenruhe, Geiselübergaben sind im Gange. Wie schätzt du denn die Lage aktuell ein?
Ja, im Moment steckt mal wieder alles fest. Es ist ja eigentlich ein Waffenstillstand, der in drei Phasen vonstatten gehen soll. Die erste Phase ist nun fast vorüber, aber eben jetzt, wie gesagt, steckt's fest, weil eigentlich laut Abkommen die israelische Seite über 600 palästinensische Gefangene hätte freilassen sollen, nachdem die Hamas vor ein paar Tagen auch gemäß dem Abkommen sechs Geiseln freigelassen hat. Und damit hat die Hamas gesagt, wenn diese Geiseln, wenn diese Gefangenen, diese 600 nicht freigelassen werden, wie das ja eigentlich im Abkommen ausgemacht war, dann gibt es auch im Moment nichts mehr weiter zu verhandeln. Israel rechtfertigt diesen Schritt, dass sie diese 600 Palästinenser nicht freilassen, damit, dass sie sagen, dass die Freilassung der Geiseln, dass diese Inszenierung der Hamas, die sich da natürlich immer irgendwie auch aufstellt und Stärke zeigt, dass eben die der israelischen Seite nicht genehm ist. Und jetzt steckt sozusagen erst einmal alles fest. Und eigentlich müssten jetzt die Verhandlungen für die zweite Phase des Waffenstillstands schon längst angelaufen sein. Und da geht es ja dann wirklich ums Eingemachte, nämlich die Hamas will ja bei der zweiten Phase nicht nur, dass sich die israelische Armee komplett aus dem Gazastreifen zurückzieht, sondern dass sich der israelische Premier Benjamin Netanyahu auch verpflichtet für einen permanenten Waffenstillstand, also für ein Ende des Krieges. Und das ist
so weit ist er noch nicht. Es gibt ja auch schon Pläne zum Wiederaufbau Gazas, auf das kommen wir dann vielleicht später noch zu sprechen. Blicken wir doch vorerst mal zurück. Tatsächlich im Gazastreifen waren 85% der Gesamtbevölkerung gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Durch diese langen Kämpfe sind kaum Hilfsgüter sind durchgekommen. Es gab keine Lebensmittel, keine Medikamente. Wie kann man sich denn aktuell diese schreckliche Situation, die humanitäre Lage vor Ort vorstellen, Karim?
Ja, also das ist sozusagen zweischneidig. Natürlich, ein Teil des Abkommens war natürlich auch des Waffenstillstandsabkommens, dass mehr humanitäre Güter in den Gazastreifen hineinkommen. Das ist dann auch etwas mit etwas Zögern tatsächlich dann auch passiert. Das heißt, wir haben im Moment eine größere Anzahl von LKWs, die jeden Tag in den Gazastreifen reinfährt und Hilfsgüter bringt, Nahrungsmittel, auch Hilfsgüter für die medizinische Versorgung und Ähnliches. Das größte Problem hier im Moment ist, dass die Palästinenser im Moment vor allem eines brauchen, nämlich eine Behausung. Denn 70% der Gebäude im Gazastreifen sind entweder zerstört oder schwer beschädigt. Auf der ägyptischen Seite haben wir im Moment 60.000 Container stehen, also sozusagen mobile Wohneinheiten, wie man sie auch kennt, zum Beispiel im Einsatz nach dem Erdbeben in der Türkei. Und bisher sind davon nur sehr, sehr wenige in den Gazastreifen gekommen. Das ist also einer der Dinge, die am absolut dringlichsten gebraucht werden. Gerade immer wieder haben wir auch die Situation, dass Kinder dort tatsächlich erfrieren. Wir haben im Moment ein ziemlich brutales Wetter, kaltes Wetter im Gazastreifen. Und das Zweite, was im Moment dringend benötigt wird, das wäre schweres Gerät, um einfach sozusagen erst einmal die Trümmer überhaupt zur Seite zu räumen, auch dafür, dass dann eben die Hilfslieferungen tatsächlich leichter verteilt werden können.
Andrea, du nickst. Erzähl mal, wie siehst du das?
Ja, ich kann das natürlich nur bestätigen, was der Karim hier berichtet. Und bevor wir ein bisschen auf die Situation noch in Gaza eingehen, möchte ich auch sagen, dass wir mit allen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften in der Region in Kontakt sind. Unter anderem auch eben mit der israelischen nationalen Gesellschaft, das ist der Magen David Adom, der MDA, und auch dort diese Rotkreuz-Gesellschaft ist im Einsatz. Es gibt in Israel auch 120.000 Vertriebene in Nordisrael, beziehungsweise sind die Dörfer im Süden zerstört. Und wir hoffen natürlich sehr stark darauf, dass die israelischen Geiseln freigelassen werden. Da hat auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz eine sehr große Rolle, auf die wir auch sehr stolz sind. Diese Vermittlerrolle, wo die Geiseln übergeben werden von einer Konfliktpartei zur anderen.
Sieht man auch wieder auf den Fotos und auf den Bildern, wo da das Internationale Komitee vom Roten Kreuz vor Ort ist. Wir haben es schon öfters im Podcast besprochen, aber da haben wir wieder die Neutralität, nicht weil die so groß geschrieben wird und die Unparteilichkeit vom Roten Kreuz. Welche Wichtigkeit hat denn die gerade bei diesen Geiselübergaben?
Also diese Rotkreuz-Grundsätze haben prinzipiell eine ganz große Wichtigkeit in unserer Arbeit. Wir schauen immer, dass wir mit beiden Konfliktparteien oder mit allen Konfliktparteien in Kontakt sind. Warum machen wir das? Um Zugang zur Bevölkerung zu haben. Also wir wollen schauen, dass wir sowohl zu den Palästinensern im Gazastreifen Zugang haben, als auch diese Vermittlerrolle wahrnehmen können, um die Geiseln zu übergeben. Das ist der Grund unserer Neutralität. Die Unparteilichkeit ist ein zweiter Grundsatz, den wir sehr hoch halten. Den kann man auch übersetzen mit dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung. Das heißt, wir diskriminieren prinzipiell nicht nach politischer Zugehörigkeit, nach Geschlecht, nach Nationalität, sondern wir schauen nur nach dem Ausmaß der Bedürftigkeit, wie geholfen werden muss. Und da finden wir als Rotes Kreuz, dass das Ausmaß der Bedürftigkeit im Gazastreifen enorm hoch ist.
Karim, wie siehst du diese Vermittlerrolle, die da das Rote Kreuz einnimmt?
Naja, enorm wichtig, wie wir das jetzt wieder sehen, weil ich meine, die Hamas wird natürlich nicht die Geiseln direkt an die israelische Armee übergeben, sondern da braucht's eben einen Mittler und genau diese Rolle spielt ja das Rote Kreuz. Wir sehen das ja immer wieder bei den Bildern jetzt, wenn die Geiseln übergeben werden. Übrigens nicht nur die Geiseln, sondern auch auf der anderen Seite natürlich, wenn die israelische Seite Hunderte von palästinensischen Häftlingen aus den Gefängnissen freilässt, werden die eben auch mit Rotkreuz-Vermittlung übergeben. Also das Rote Kreuz spielt hier eben bei dieser Übergabe, aber bei diesem Gefangenenaustausch, Geiselaustausch natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Aber nebenbei natürlich auch eine humanitäre Rolle im Gazastreifen. Es ist eine der Organisationen, die eben Zugang zum Gazastreifen hat, die dort eben auch ein Krankenhaus unterhält und andere humanitäre Dinge. Also von daher, ich glaube, diese Neutralität ist eben unwirklich, wie ich schon gesagt, um überhaupt Access bekommt, also sozusagen überhaupt Zugang zu dem ganzen Gebiet, um dann überhaupt erst arbeiten zu können.
Ja, leider wird das humanitäre Völkerrecht bei bewaffneten Konflikten, wie soll man sagen, ja, nicht immer eingehalten. Ja, beim aktuellen Konflikt in Gaza war es aber besonders schwer. Also es ist den HelferInnen vor Ort einfach besonders schwer gemacht worden. Christopher, woran war denn das festzumachen?
Ja, also ich hatte ja, wie wir schon in der Vorstellung gehört haben, letztes Jahr die Möglichkeit, zweimal in Gaza die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, die dort vor Ort arbeiten. Und ich mache das Ganze jetzt schon recht lange. Also ich bin jetzt schon seit 16 Jahren in dieser Funktion tätig und bin schon viel unterwegs gewesen. Aber die Zustände in Gaza haben mich ganz besonders schockiert, weil dieses Ausmaß an Zerstörung schon ziemlich einzigartig ist. Und in diesen Zeltstätten, ich möchte es nicht mal Zelte nennen, weil eigentlich sind es auch nur ein paar Stecken und ein bisschen ein paar Fließdecken sozusagen, um irgendwelche Unterstände zu machen, wo die Menschen dann auf der bloßen Erde schlafen. Da haben sich ungefähr 2 Millionen Menschen auf ganz, ganz kleinem Raum gedrängt im südlichen Teil des Gazastreifens. Und die hygienischen Bedingungen waren einfach eine Katastrophe. Also das.
Man muss sagen, du bist dorthin geschickt worden, um eben genau diese hygienischen Bedingungen zu verbessern.
Genau, genau. Meine Aufgabe war, dass ich als Abwasserexperte die Kolleginnen und Kollegen darin unterstütze, dass wir eine Lösung finden, wie wir so viel wie möglich die Leute dort unterstützen können im Bereich WC-Anlagen. Also, dass sie einfach nur eine Möglichkeit haben, aufs WC zu gehen. Und das muss man sich mal vorstellen. Es sind ja solche grundlegenden Bedürfnisse der Menschen, die dort einfach nicht sichergestellt waren. Das heißt, die Leute haben sich wirklich selber einfach nur Löcher im Boden gegraben, um ihr Geschäft zu verrichten. Man kann sich vorstellen, bei quasi der Bevölkerung von ganz Wien auf der Fläche von Eisenstadt erzeugt es natürlich vollkommen unhaltbare Zustände. Und ich habe mit vielen Menschen dort sprechen können in diesen Lagern und da wurde mir berichtet zum Beispiel, dass die Menschen nur einen halben Liter Wasser zum Teil pro Tag zur Verfügung haben, einen halben Liter Trinkwasser und Anführungszeichen sozusagen. Und das komplette Grundwasser war verseucht. Also da haben wir durch das, dass die Latrinen oder diese Löcher im Boden direkt ins Grundwasser einsickern, eine hohe bakterielle Belastung und zusätzlich durch das Salzwasser noch ganz viel Salz im Grundwasser. Das heißt, das Grundwasser war nicht trinkbar und das Wasser, das sie bekommen haben, hat halt gerade so für ein großes Glas pro Tag gereicht. Mhm. Und das sind unhaltbare und unvorstellbare Zustände.
Ihr habt euch kennengelernt, ja, genau, gerne, Karim.
Wenn ich was nur hinzufügen darf zu dem, warum die Hygiene einfach auch so unheimlich wichtig ist. Man denkt natürlich erst einmal, ja, die Leute brauchen ein Dach über den Kopf, die brauchen was zu essen, die brauchen was zu trinken. Aber Hygiene, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt auch für die Würde der Menschen. Ja?
Also, absolut.
Wenn sie sich eben, können sie sich waschen, auf welche Art und Weise, wie privat ist es zum Beispiel, wenn sie auf die Toilette gehen, wie sauber ist es dort und ähnliches. Hygiene hat unglaublich viel mit Menschenwürde zu tun in diesen Situationen und deswegen ist sie so unglaublich wichtig.
Genau, und deshalb wurde ja auch der Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen zu einem Menschenrecht auserkoren. Vor 5 bis 10 Jahren. Und das ist dort jetzt zum Beispiel in dieser Situation auch nicht gegeben gewesen. Die Menschen hatten einfach keinen Zugang zu diesen grundlegenden Funktionen, die man in einer Gesellschaft erwartet, nämlich Wasser und Abwasser. Und man muss auch immer denken, quasi was der Zustand vor dem Konflikt war. Die Menschen haben in Häusern gewohnt, die hatten Wohnungen, die hatten fließendes Wasser, die hatten ganz normale WCs, so wie wir sie auch alle kennen. Und auf einmal leben die dann auf dem Boden, im Dreck, mit einer Fließdecke über dem Kopf. Und das bei Sonnenschein und über 30 Grad, genauso wie bei 10 Grad und Regen.
Ja, aber wie schaut das jetzt aus? Der Karim hat gerade gesagt, es ist jetzt einfach auch aktuell wahnsinnig kalt.
Mhm. Also Man muss sich ja vorstellen, meines Wissens nach ist es ja immer noch nicht so, dass irgendwelche Baumaterialien in den Gazastreifen hinein können. Das heißt, die Menschen können sich jetzt immer noch keine besseren Unterstände bauen und hausen dann halt zwischen den Trümmern. Und die Trümmerlandschaft, durch die ich damals auch gefahren bin, die hat mich sehr an Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Wenn man so die Fotos kennt, wo einfach alles in Schutt und Asche liegt und die Menschen dazwischen sitzen und irgendwie versuchen zu überleben, einfach nur. Also es sind irgendwie das sind Dinge, die kann man sich, die sind so schlecht greifbar, weil sie so horrend und so furchtbar sind und so weit ab von unserer Realität, dass es kaum vorstellbar ist. Also selbst wenn man dort ist, kann man das kaum fassen. Ist wahnsinnig.
Karim, du hast schon viel gesehen, aber nimmt dich das dann auch immer wieder, dann doch wieder aufs Neue mit, wenn du sowas siehst?
Naja, ich finde immer ganz besonders schlimm. Ich meine, ich kenne ja auch, ich berichte ja auch manchmal von Naturkatastrophen. Ich war beim Erdbeben in der Türkei. Was ich mich natürlich dann immer besonders mitnimmt, sind wirklich menschengemachte Katastrophen. Und das, was wir im Gazastreifen erleben, ist eine menschengemachte Katastrophe. Kein Erdbeben, keine Naturkatastrophe, sondern ist von Menschen gemacht, hätte verhindert werden können und müsste jetzt von Menschen sozusagen auch gelindert werden können. Und dafür gibt es eben immer noch viel, viel zu wenige Möglichkeiten. Wir haben natürlich immer noch viel zu wenig an Hilfsmaterial, was da am Ende tatsächlich reinkommt. Und das Entscheidende ist wirklich, irgendwelche Wohnstätten, irgendwelche Container jetzt aufzustellen, damit die Leute die nächsten Monate und die nächsten wahrscheinlich Jahre da irgendwie auch eine Situation haben, in der sie halbwegs überleben können. Sie können ja nicht zurück in ihre Trümmerlandschaften ziehen.
Mhm. Andrea, du hast gerade was aufgeschrieben.
Ich möchte das nur ergänzen, was Herr Karim und Christopher schon erzählt haben. Also man muss sich vorstellen, es ist wirklich kalt im Moment. Ich war jetzt vor 2 Wochen selber in Al-Arish und in Rafah und es ist in der Nacht wirklich kalt dort. Also man hat dort eine Winterjacke an. Die Leute haben keine feste Behausung über dem Kopf. Das heißt, es gibt sehr viele Erkrankungen dort. Erkältungen, die zu Lungenentzündungen werden. Und es gibt ganz wenige gesundheitliche Einrichtungen vor Ort. Also 2/3 der Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen sind komplett zerstört. Wir haben einige mobile Gesundheitseinrichtungen, das Rote Kreuz, der Rote Halbmond, wie auch andere Organisationen, die die betreiben. Und dort kann man hingehen, um sich Hilfe zu holen, aber dort kann man auch nicht bleiben. Das heißt zum Beispiel im Feldkrankenhaus vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Rafah gibt es 60 stationäre Betten. Dort werden wirklich schwerst kranke Menschen und ganz schlimme Wunden betreut. Aber dieses Krankenhaus muss man relativ schnell wieder verlassen. Und dann befindet man sich wieder in einer Behausung, die nicht mehr ist als ein Zelt oder eine Plastikplane über dem Kopf. Also es ist wirklich sehr, sehr hart. Und dazu kommen diese hygienischen Bedingungen. Also wenn man sich vorstellt, man hatte eine Operation hinter sich und hatte eine Wunde, dann muss diese Wunde natürlich irgendwie sauber und hygienisch versorgt werden. Das ist alles im Gazastreifen im Moment nicht möglich. Und dadurch haben wir auch ganz viele Wunden, die sich immer wieder infizieren, beziehungsweise wo Operationen dann sehr schwer werden.
Aber beobachtet ihr, dass es euch unter Anführungszeichen leichter gemacht wird, zu helfen? Ich habe es vorher angesprochen, dass eben das ja tatsächlich nicht immer so der Fall war.
Es gibt noch immer sehr viele Restriktionen, mit denen wir zu tun haben. Also die Hilfe nach Gaza reinzubringen,
ist immer noch schwer.
Ist wirklich eine Herkulesaufgabe, ist sehr schwierig, passiert über unterschiedliche Grenzübergänge, unter anderem eben über Ägypten, wo Hilfsgüter reingebracht werden. Aber da muss man auch schon sagen, diese direkte Route, die es gegeben hat zwischen Rafah in Ägypten und dem Rafah auf der Gaza-Seite, die ist unterbrochen. Das heißt, früher wurden diese Hilfsgüterlieferungen, das nennt man Truck-to-Truck, übergeben. Also der eine Truck ist in Rafah eingefahren und auf der anderen Seite in Gaza wurden die Hilfsgüter aufgeladen auf einen anderen Truck. Diese Route ist unterbrochen und das macht es sehr kompliziert für uns, denn wir müssen unsere Hilfsgüter zwar über den Rafah ägyptisch-Grenzübergang bringen, müssen aber dann 50 Kilometer weiter runter in einen Ort, der heißt Nizana, zum Scannen. Dort werden die Güter gescannt von der israelischen Behörde. Es gibt sehr viele Hilfsgüter, die nicht rein können, weil sie sogenannte Dual-Use sind, also eine Taschenlampe sowohl zivil als auch militärisch benutzt werden kann, und dann werden die wieder zurückgewiesen, beziehungsweise wenn sie angenommen werden, müssen sie dann wieder 50 Kilometer retour gefahren werden innerhalb dieses Korridors, werden auf eine Plattform geladen, müssen dort 24 Stunden stehen und können dann erst von der anderen Seite abgeholt werden.
Oh mein Gott.
Jetzt ist das sehr kompliziert, weil auf der anderen Seite sind die Kapazitäten sehr, sehr gering nach diesem Krieg. Und dass die Güter dann dort wieder abgeholt werden und verteilt werden, ist dann die nächste Herausforderung, die auf uns zukommt. Dazu kommt, dass dieser Waffenstillstand ja eigentlich jetzt wieder nur der Beginn der Hilfsoperation ist. Das heißt, wir brauchen mehr Hilfsgüter, wir brauchen mehr finanzielle Hilfe. Der Wiederaufbau in Gaza wird 50 Milliarden Euro kosten, und dieses Geld ist im Moment einfach nicht vorhanden. Und gerade unsere ägyptischen Kolleginnen haben uns erzählt, alle sind sehr froh, dass es diesen Waffenstillstand gibt, und wir hoffen auch sehr, dass er in die zweite und dritte Phase geht. Aber diese Freude darüber muss als Beginn der Hilfsoperation gesehen werden. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder zusätzliche Mittel.
Karim?
Ja, ich wollte noch sagen, also was das bedeutet mit dem Dual Use. Also das Dual Use heißt ja sozusagen, dass die israelische Seite argumentiert, dass es irgendwelche Güter sind, die möglicherweise auch militärisch genutzt werden können. Und das wird natürlich sehr, sehr weit ausgelegt. Es gab zum Beispiel das Problem immer mit Zelten, dass die Zeltstangen zum Beispiel einen bestimmten Durchmesser nicht überschreiten dürfen. Ich glaube, es waren 2 Zentimeter oder ähnliches, weil es ansonsten eben Zeltstangen sind, die man möglicherweise auch militärisch benutzen könnte. Und das war einer der Gründe, warum es so wahnsinnig schwierig war, Zelte nach den sozusagen dem reinzubringen, die da eben als nicht als Dual Use gelten. Also das sind Dinge, manchmal sehr, sehr absurde Dinge, die da irgendwie als möglicherweise auch militärisch nutzbar gelistet sind und dies den Hilfsorganisationen oft sehr, sehr schwer machen, da tatsächlich eine vernünftige Hilfe zu organisieren.
Aber was sagst du da dazu, dass es ja wirklich gerade in diesem Konflikt wirklich den Helfern und Helferinnen so extrem schwer gemacht wurde, ihre Arbeit zu verrichten?
Ja, ich glaube sowieso, dass es eigentlich ein Problem ist, was über den Gaza-Krieg hinausgeht. Also wir haben ja eine Situation, in der die Medien vollkommen ausgesperrt sind aus dem Gazastreifen. Also ich konnte seit Beginn des Krieges, und nicht nur ich, sondern überhaupt kein Journalist von außen in den Gazastreifen reinkommen. Und andererseits haben wir alle, die drinnen arbeiten und die eben auch erzählen, wie die Situation dort ist und wie verheerend die Situation dort ist, die werden natürlich auch diskreditiert. Also das betrifft inzwischen sehr, sehr viele Organisationen, von internationalen Menschenrechtsorganisationen bis hin zu internationalen Hilfsorganisationen, bis hin manchmal sogar, dass das Rote Kreuz angegriffen wird. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem für spätere Konflikte. Denn wenn man einmal sozusagen diese neutrale Hilfe und diese rein humanitäre Hilfe und der Organisation, die da arbeiten, diskreditiert hat, dann ist es, glaube ich, auch ein Problem für zukünftige Konflikte. Also ich glaube, dass das, was wir im Gazastreifen im Moment erleben, wirklich auch Auswirkungen haben wird auf spätere Konflikte und keine guten Auswirkungen haben wird.
Seht ihr das auch so, Andrea, Christopher?
Das ist etwas, was wir befürchten. Ja, es gab auch wirklich sehr große Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Also grundsätzlich gibt es ja diese 2 Prinzipien im humanitären Völkerrecht, dass man sagt, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen Kombattanten, also Militär, und zivilen Personen, beziehungsweise Soldaten, die ihre Waffen niedergelegt haben und verletzt sind. Und die Verhältnismäßigkeit. Also es gibt ja im Krieg sozusagen militärische Zielsetzung, aber die muss halt immer im Verhältnis zum zivilen Schaden stehen. Und das war, da gab es eine Reihe von Verletzungen im Gazakrieg, und das sehen wir natürlich in anderen Konflikten auch. Also im Sudan gibt es eine Reihe von Verletzungen vom humanitären Völkerrecht. Und da wird schon befürchtet, dass es sozusagen einen neuen Maßstab gibt, beziehungsweise dass man sagt, das humanitäre Völkerrecht ist es optional geworden. Es ist ja eigentlich ein Recht, ein internationales, das mehr als 190 Staaten unterschrieben haben, wo es sozusagen einen Konsens gab, dass man das einhalten möchte. Und wir wollen nicht zu dem Zustand kommen, dass das ein optionales Recht wird.
Die Frage, die ich mir diesbezüglich immer stelle, wie werden Verstöße geahndet, ne? Also und von wem und wie? Also wie kann so etwas vonstatten gehen, wenn das humanitäre Völkerrecht eben nicht eingehalten wird?
Ja, grundsätzlich gibt es schon Institutionen, die dafür zuständig sind, wie zum Beispiel der
Internationale
Strafgerichtshof. Also, der Karim hat es vorher auch schon erwähnt, es wäre sehr wichtig, dass diese ganzen Verstöße dokumentiert werden. Und je weniger man in diesen Konfliktgebieten dokumentiert, desto schwieriger ist es natürlich auch im Nachhinein aufzuarbeiten. Das heißt, es ist schon wichtig, dass wir uns auch gegenseitig untereinander unterstützen, Dinge zu dokumentieren, beziehungsweise haben auch Journalisten, wie Karim das auch schon vorher gesagt hat, eine wichtige Rolle, Dinge aufzuzeigen, die wir vielleicht als Rotes Kreuz nicht an die Öffentlichkeit bringen können, weil wir einfach eine neutrale Rolle haben und eine andere Aufgabe haben. Mhm. Aber es gibt andere Organisationen, die dafür zuständig sind und die das machen können.
Mhm. Kommen wir noch auf deine Rolle als Journalist zu sprechen, Karim. Du hast schon gesagt, du konntest nicht direkt konntest von dort nicht berichten. Wie funktioniert denn da der Austausch? Wie kannst du dir da ein objektives Bild von der Lage machen?
Ja, das ist eben tatsächlich sehr schwierig und das hat natürlich auch System. Das ist natürlich, man möchte sozusagen keine Zeugen dort vor Ort haben. Und das macht es natürlich unglaublich schwer, dass wir uns immer sozusagen wir müssen ja immer über die Bande spielen, wenn wir aus dem Gazastreifen berichten. Das heißt, wir brauchen immer jemanden dort, der uns irgendwie zuarbeitet und ähnliches. Also es ist sozusagen nichts, was ich direkt miterlebe. Und das macht es natürlich schwierig. Ich meine, ich bin jetzt seit, fast 35 Jahren Journalist in der Region. Und das ist tatsächlich der erste Krieg in diesen 35 Jahren, aus dem ich als Journalist vollkommen ausgeschlossen bin. Und das schafft natürlich auch in sich schon irgendwie ein Ungleichgewicht, dass man immer so auf nicht das eigene, was man selber erlebt und sieht, angewiesen ist, sondern darauf, dass eben andere Leute zuarbeiten. Und das macht es natürlich auch immer einfach, wenn Leute versuchen, dann die jeweilige Arbeit zu diskreditieren.
Ja, klar. Du hast es schon angesprochen, und zwar habt ihr es geschafft, ein Feldkrankenhaus in Rafat zu bauen. Ich würde noch gerne darauf ein bisschen näher eingehen. Zuerst mal vorweg, es gibt ein Gesundheitssystem in Gaza. Gibt es ein Gesundheitswesen oder ist da alles zerstört?
Also es gab ein Gesundheitssystem in Gaza, es gab viele Krankenhäuser, Spitäler. Heute sind ein Großteil dieser Krankenhäuser und Spitäler zerstört. Das heißt, wie arbeiten wir? Wir arbeiten dahingehend, dass wir teilweise diese Krankenhäuser direkt unterstützen mit Teams, also dort, wo noch gearbeitet werden kann, beziehungsweise mit mobilen Einheiten arbeiten. Also unser palästinensischer Roter Halbmond hat eine große Aufgabe. Die arbeiten wirklich mit mobilen Teams, bewegen sich mit dem Konflikt mit, sind eine gute Erstversorgung für die Bevölkerung, haben mobile Gesundheitsteams und Ambulanzen. Und es gibt eben dieses große Feldspital in Rafah im Süden, das vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz betrieben wird und an dem wir uns als nationale Gesellschaften auch beteiligen, indem wir entweder mit Geld unterstützen oder auch mit Personal oder Material. Und da sind wir sehr froh als österreichisches Rotes Kreuz, weil wir eben dieses Feldspital mit einer Trinkwasseraufbereitungsanlage unterstützen durften, die jetzt auch im Einsatz ist und dafür sorgt, dass dort halt ungefähr 5000 Liter Trinkwasser pro Tag aufbereitet werden können. Das ist nicht die einzige, da gibt es noch zwei andere Trinkwasseraufbereitungsanlagen in dem Krankenhaus, aber das ist also unsere Spezialität und mit dem haben wir beigetragen.
Genau, auf diesen Speicher kommen wir auch gleich noch zu sprechen, Christopher, nur damit wir das ungefähr einschätzen können, Karim, wie lebensnotwendig ist denn dieses Feldkrankenhaus, das dort gebaut wurde?
Ja, das war zeitweise eine der wenigen Gesundheitseinrichtungen, die überhaupt noch im Süden des Gazastreifens rund um Rafah funktioniert haben, weil viele andere zerstört waren oder evakuiert werden mussten. Also das spielt eine wichtige Rolle. Was ich, glaube ich, auch noch wichtig finde, wir reden ja immer von Hilfslieferungen rein. Es ist ja auch genauso wichtig, und das ist eben, geht auch viel zu zögerlich, Verletzte rauszubringen. Es gab ja eine Zeit, wo monatelang überhaupt niemand medizinisch evakuiert werden konnte. Das heißt, wir haben eine Situation im Gazastreifen, wo die Leute dann eben, wo die Kapazitäten einfach aufgebraucht waren, wo vor allem Schwerverletzte nicht mehr richtig behandelt werden konnten. Und das wäre eigentlich eine Zeit gewesen, wo man die Leute dann evakuiert nach Ägypten, was am Anfang passiert ist und jetzt wieder passiert, aber zwischendrin überhaupt nicht passiert ist. Und das sind ja dann, also ich habe zwar die Dinge im Gazastreifen nicht miterlebt, aber zum Beispiel dann hier schon die wenigen Verletzten, die rausgekommen sind, die dann hier in Krankenhäusern in Ägypten landen. Und das ist dann schon, also da, ja, da bleibt einem dann schon irgendwie auch als Journalist irgendwie die Puste weg, wenn man dann so, ich habe in einer Situation den vierjährigen Hamoudi getroffen hier in einem Krankenhaus, der hat eben dessen Beine waren beide amputiert.
Ach Gott.
Er saß dann da im Krankenhaus und sein Onkel hat mir erzählt, dass er eigentlich, also er ist 4 Jahre alt, dass er eigentlich sozusagen darauf wartet, dass seine Beine wie bei einer Pflanze wieder nachwachsen. Also dieser Vierjährige dachte, die wachsen wieder nach. Und da, aus solchen Situationen kommt man dann als Journalist schon irgendwie raus und fühlt sich auch irgendwie relativ ohnmächtig gegenüber dieser Situation.
Es gibt ja 12.000 bis 15.000 Menschen, die auf die medizinische Evakuierung aus Gaza warten. Also es sind wirklich schwerstverletzte, sehr kranke Menschen. Im Moment kommen circa 50 pro Tag raus, die dann immer mit einem oder zwei Angehörigen rauskommen können und hauptsächlich in Ägypten dann behandelt werden. Und das sind quasi medizinische Notfälle, die raustransportiert werden, und der ägyptische Rote Halbmond steht auch an der Grenze und empfängt die Angehörigen, gibt ihnen ein bisschen Hoffnung, übergibt ihnen unter anderem eine Blume als Zeichen, dass sie willkommen sind und dass sie angekommen sind.
Unglaublich. Du hast, was das Feldkrankenhaus betrifft, die Wasseraufbereitungsanlage vorher angesprochen, die ein unglaublich wichtiger, wesentlicher Beitrag Österreichs war, um dort einfach alles aufzubauen und am Laufen zu halten nach wie vor. Christoph, von welchen Dimensionen sprechen wir da? Wie wichtig ist Wasser?
Ja, ich meine,
sauberes.
Genau. Gerade sauberes Wasser ist wahnsinnig wichtig natürlich. Und wir müssen eben wissen, wie wir es vorher schon erwähnt haben, worauf die Andrea auch eingegangen ist. Also das ganze Grundwasser ist ja verseucht und wir sind ja da in einem Meeres, also an Streifen, an Küstenstreifen direkt am Meer. Das heißt, wir bereiten eigentlich quasi Salzwasser auf. Und das kann man nicht mit ganz normalen Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Da braucht es hochspezialisierte Maschinen, die recht energieintensiv sind. Das ist nichts, was man so auf einem normalen Baumarkt findet sozusagen, sondern das mussten wir schon importieren. Und man muss sich das ja auch mal vorstellen, das betrifft ja nicht nur das Feldkrankenhaus vom IKRK, also vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, sondern alle anderen Krankenhäuser in Gaza, unter anderem zum Beispiel auch das European Gaza Hospital, das das IKRK sehr stark unterstützt hat. Dort braucht man ja, wenn man eine Operation durchführt oder wenn jemand gewaschen werden muss oder irgendwas, wenn man auch nur irgendwie eine Grundhygiene sicherstellen will, braucht man sauberes Wasser. Und das sind große Mengen. Also wir reden da normalerweise pro Person von 140 Liter pro Person pro Tag, wo man pro Inpatient, also einem Patienten, der in einem Krankenhaus bleibt, bräuchte. Das sind riesige Mengen. Also das zur Verfügung zu stellen, nur, und das ist das Minimum, das ist eine Herkulesaufgabe, wie es die Andrea auch vorher schon gesagt hat. Und um vielleicht auch nochmal zurückzukommen auf den Punkt, wie wir generell die Entwicklung so sehen, also in der humanitären Hilfe generell mit diesen ganzen Konflikten auf der Welt und den Entwicklungen, die sich jetzt gerade so ergeben, sehen wir immer mehr Einsätze in eher urbanen Räumen oder Flüchtlingslager sozusagen oder Menschenansammlungen, die eher einem urbanen Raum gleichen. was eine hohe technische Komplexität darstellt, wenn man diese Leute dann versorgen möchte mit Wasser- und mit Abwasserversorgung, weil das was ganz anderes ist als quasi bei so Flüchtlingslagern, die man in der Savanne irgendwo hat, in Sub-Saharan Afrika oder sowas, wo sehr viel Platz zur Verfügung steht. Da kann man ganz anders arbeiten sozusagen, als wenn man jetzt 2 Millionen Menschen auf einer ganz, ganz, ganz kleinen Fläche zusammenfährt.
Wie ist das zu bewerkstelligen dann?
Es ist fast unmöglich. Also es ist wirklich, man braucht ein extrem, kreatives Denken klingt fast falsch, aber man muss sehr viele Ecken denken können, um überhaupt irgendwas zustande zu bringen dort aus rein technischer Sicht. Die Leute müssen dann natürlich mit Substandards klarkommen sozusagen. Also allein, dass man sich mal das vorstellen kann, dass der Standard, der Minimumstandard, der in der humanitären Hilfe gefordert wird für Trinkwasser pro Person pro Tag sind 15 Liter. Und wie wir gerade gehört haben, also wir hatten 0,5 Liter zum Teil pro Person pro Tag. Das ist ja komplett jenseits der Minimumstandards zum Beispiel. Dasselbe natürlich mit der Versorgung mit Latrinen, also mit Plumpsklos. Da geht man davon aus, dass ungefähr 20 Personen sollte das Maximum sein pro Latrine. Das war das Minimum, was wir dort hatten. Das heißt, wir hatten eine Latrine für mindestens 20 Leute. Viel mehr zum Teil. Und wie so eine Latrine dann aussieht, wenn sie nicht gut gewartet werden kann, weil einfach die Putzmittel fehlen, weil das Wasser fehlt, einfach nur das Wasser zum Putzen fehlt, das ist halt...
Ja, welche Krankheiten sich da ausbreiten können, darüber brauchen wir gar nicht reden. Nicht
wahr? Alle Krankheiten, die halt irgendwie in dieser Gesellschaft vorkommen, die verbreiten sich dann durch dieses Abwasser sehr, sehr schnell, rasend schnell.
Mhm. Ja. Wir haben auch sehr viele Hauterkrankungen, also Kinder, die Hauterkrankungen haben, wo man einfach hört, die Eltern haben einfach gar kein Wasser, um das Kind zu waschen. Um persönliche Hygiene durchzuführen. Also einfach die Vorstellung, die Frauen- und die Menstruationshygiene. Es gibt kein Wasser dort, um sich zu waschen. Es gibt kein Wasser, um das eigene Kind zu waschen, wenn es eine Hauterkrankung hat. Es gibt zu wenig Wasser, um eine Wunde sauber hygienisch heilen zu lassen. Also es sind dramatische Zustände, auch für Eltern, wenn die um ihre Kinder sorgen müssen, ist es natürlich eine riesengroße psychische Belastung, wenn man die Verantwortung für Kinder trägt und das nicht zur Verfügung stellen kann. Man kann zu wenig Nahrungsmittel und schon gar keine medizinische Versorgung zur Verfügung stellen.
Weil wir da gerade bei den Kindern sind, laut WHO war schon nach ein paar Monaten nach Ausbruch des Konflikts Unterernährung bei Kindern ein großes Problem. Wie kann man das in den Griff bekommen, Andrea?
Also es gab gestern wieder einen Bericht vom Welternährungsprogramm, dass jetzt Gott sei Dank seit dem Waffenstillstand wieder Nahrung reinkommt in den Gazastreifen, dass man sozusagen eine Hungersnot abwenden kann. Das bedeutet aber nicht, dass die Kinder eine ausgewogene Ernährung haben, die sie brauchen, um wachsen zu können, um gesund wachsen zu können. Diese Kinder haben jetzt im letzten Jahr zu wenig zu essen bekommen. Zu wenig Gemüse, zu wenig Vitamine und das hat natürlich Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Abgesehen davon haben wir wahrscheinlich 1% der Kinder im Gaza, die unbegleitet sind, die entweder keine Eltern mehr haben oder die ihre Eltern verloren haben. Man hört ja auch immer wieder davon, dass ganze Familien bei den Bombardements gestorben sind, dass Kinder dann bei Verwandten unterkommen. Und diese Verwandten, die haben auch nicht einmal genug Mittel, um ihre eigenen Kinder zu versorgen. Also es ist ein Riesenproblem.
Wie soll das gehen? Ne? Ich habe da eine Zahl, die unfassbar ist. Also laut einer Untersuchung, 96% der Kinder in Gaza glauben, ihr Tod stehe unmittelbar bevor und fast die Hälfte wünscht sich aufgrund des erlebten Leids zu sterben. Karim, was ist das für eine verlorene Kindheit? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, ich glaube, also ich meine, so eine Geschichte traumatisiert natürlich eine ganze Generation und traumatisiert übrigens ja nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Also einer der Dinge, ich meine, wenn wir über Folgen von Krieg reden, dann reden wir eben häufig davon, wie viele Leute sind umgekommen, wie viele Leute sind verletzt worden, wie viel Prozent der Gebäude sind zerstört worden. Das ist sozusagen, so messen wir normalerweise die Folgen eines Krieges. Was wir eben ganz selten messen, ist das, was ein Krieg in den Köpfen der Menschen anrichtet. Und das sind eben Folgen, die nicht so einfach zu reparieren sind, die nicht so einfach, also den, man kann 50 Milliarden, mit 50 Milliarden Dollar kann man möglicherweise den Gazastreifen in ein paar Jahren wieder aufbauen. Aber die, sozusagen das, was da in den Seelen der Menschen hinterlassen wurde, das sind Folgen, die man eben nicht so leicht wieder reparieren kann und die, glaube ich, die Palästinenser auf viele, viele, viele Jahre noch verfolgen werden.
Karim, ich bleibe jetzt noch abschließend noch kurz bei dir. Wie wird es denn jetzt weitergehen generell mit den Menschen in Gaza? Es gibt ja Pläne auch von Trump, Umsiedelungsprobleme, Probleme auch Pläne, aber auch ägyptische Pläne zum Wiederaufbau Gazas. Wie schauen die aus? Was sind da deine Einschätzungen?
Na, zum nächsten Mal, für irgendwelche Pläne ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass dieser Waffenstillstand dauerhaft wird. Sonst kann man ja alles, was den Wiederaufbau angeht, einfach, ist es nicht wert, das Papier, auf dem es geschrieben ist. Also das ist erstmal die Grundvoraussetzung und ob das sozusagen hält, das wissen wir noch nicht. Aber dann gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Pläne. Der eine Plan, den ja US-Präsident Trump auch verkündet hat, nämlich er wollte ja sozusagen eine Riviera des Nahen Ostens im Gazastreifen aufbauen. Also das Ganze sozusagen als eine große, gigantische Immobilie betrachten, aber eben ohne die Palästinenser. Die sollten tatsächlich nach dieser Idee aus dem Gazastreifen vertrieben werden und die sollten in anderen arabischen Ländern aufgenommen werden. Als Gegenplan versucht man
solche Pläne gab es ja schon immer wieder mal, nicht wahr?
Ja, das ist sozusagen der Traum der israelischen Rechten, schon seit langem die Vertreibung der Palästinenser aus Gaza und aus dem Westjordanland. Und der Gegenplan ist jetzt ein ägyptischer Plan, der gerade ausgearbeitet ist, wo dann eben die Palästinenser, wo wieder aufgebaut wird, aber die Palästinenser im Gazastreifen bleiben können. Denn das Entscheidende ist ja, die Geschichte der Palästinenser ist eine Geschichte der ständigen Vertreibung und des nicht wieder zurückkehren Könnens. Und das ist eben das große palästinensische Trauma und deswegen ist es so ein wahnsinnig großes Thema, ob die Palästinenser bei einem Wiederaufbau des Gazastreifens im Gazastreifen bleiben können oder ob sie eben vertrieben werden und nicht wieder zurück können. Das ist, glaube ich, für die Palästinenser eine absolut entscheidende Frage.
Mm-hmm. Karim, was ist dein großer Wunsch, wie es weitergehen soll?
Naja, bestenfalls wird dieser Waffenstillstand halten. Bestenfalls werden alle Deals, die da eigentlich ausgemacht werden, mit der Freilassung der Geiseln und der Freilassung der palästinensischen Gefangenen eingehalten. Und bestenfalls geht das Ganze dann in einen permanenten Waffenstillstand oder ein Ende des Krieges über. Und dann gibt es immer noch genug offene Fragen, nämlich wer dann im Gazastreifen, wer den Gazastreifen überhaupt verwaltet, wie dieser Wiederaufbau dann vonstatten geht. Da gibt es ja so viele unheimliche offene Fragezeichen. Aber man kann für die Menschen im Gazastreifen erstmal vor allem eines hoffen, nämlich dass dieser Waffenstillstand erst einmal wirklich hält, weil das ist wirklich die Voraussetzung für alles Weitere, was dann überhaupt noch kommen kann.
Vielen herzlichen Dank, Karim El-Ghouari. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und alles, alles Gute nach Kairo. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, liebe Andrea, ich spreche mal noch über das Feldkrankenhaus. Ich habe da ganz groß aufgeschrieben, Geburtenstation, großer Erfolg. Damit wir mal was Positives, was richtig Positives jetzt auch mal hören.
Ja, prinzipiell, glaube ich, ist das Feldkrankenhaus in Gaza positiv
natürlich
zu beurteilen, weil es natürlich ein Ort der Hilfe ist, wo man hingehen kann und Hilfe bekommt. Dort kommen auch Babys auf die Welt, circa eins pro Tag.
Wirklich? Doch so viele? Wow.
Nicht alle Babys kommen dort auf die Welt, sondern wahrscheinlich wendet man sich an das Feldkrankenhaus, wenn man eben Komplikationen hat. Aber dort gibt es auch viele Operationen.
Was kann eigentlich dort durchgeführt werden?
Dort kann ziemlich viel durchgeführt werden. Also es gibt eben 60 Betten, stationäre Betten, die für eben schwer verletzte oder schwer kranke Menschen zur Verfügung gestellt werden. und 200 Patienten können pro Tag versorgt werden, ohne dass sie stationär aufgenommen werden. Das kann man sich so vorstellen, dass das wie, also der erste Teil funktioniert ungefähr so wie bei einer Hausarztpraxis, dass man hingeht, man kann dort hingehen mit einem Harnwegsinfekt, interessanterweise, gibt es sehr viele. Wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass der Stress sehr hoch ist und das Wasser sehr gering zur Verfügung.
Ist das so? Christopher, ja.
Ja, also ich meine, der Stress, den der Karim auch erwähnt hat, na, also der psychologische Stress wird natürlich oft außer Acht gelassen und es wird oft nur über die Rahmenbedingungen des Überlebens sozusagen gesprochen. Aber der psychologische Stress, unter dem man natürlich steht, wenn jetzt gerade während dem Konflikt konstant Bombardements stattfinden, man zum Teil 10, 12 Mal den Ort wechseln musste über diese paar Monate, das ist für uns kaum vorstellbar. Also ganz enorm. Ja, und das schwächt natürlich das Immunsystem. Und da ist es schon sehr, sehr wichtig und richtig, dass wir als Rotes Kreuz da unterstützen können. Und es ist ja wirklich schön, dass mittlerweile schon 360 Frauen ein Kind dort auf die Welt bringen konnten in diesem Krankenhaus. Das finde ich immer eine schöne Botschaft so auch. Ja. Das
sind immer die positiven Botschaften. Genau, also man kann dort mit einer relativ normalen Krankheit hinkommen, mit einem Harnwegsinfekt, mit einer Erkältung. Man wird dort versorgt, bleibt dann meistens nicht im Krankenhaus. Es gibt eine Geburtenstation, es gibt eine Orthopädie, es gibt einen Operationssaal, wo auch sehr viele Schusswunden behandelt werden, beziehungsweise schwere Verbrennungen, beziehungsweise auch Amputationen, weil die Leute einfach zu spät in dieses Krankenhaus kommen. Und dann kann man aufgrund der Wunden nichts mehr tun, außer Gliedmassen zu amputieren. Es gibt eine Reha-Station, also für Menschen, die wirklich Amputationen hatten, dass sie wieder aufgebaut werden, dass sie vielleicht eine Prothese bekommen. Aber grundsätzlich ist es eine kleine Zeltstadt. Also es ist sozusagen ein Krankenhaus, das aus Zelten besteht und keine feste Behausung ist.
Mhm. Ihr baut ja auch sowas wie Safe Spaces für die Kinder immer wieder. Wie kann ich mir denn das vorstellen?
Also machen das sehr viele Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Safe Spaces wird bedeuten, dass das einfach ein Platz ist, wo man sich trifft, wo zum Beispiel Kinder einen Platz haben, um zu spielen. Das ist ja gar nicht so einfach in diesem Gazastreifen, wo alle gepfercht auf diesem engen Raum leben müssen. Und dass die Kinder 1-2 Stunden haben, wo sie keine psychische Belastung haben, sondern wo sie nur spielen können, wo sie malen können, wo man lustige Sachen mit ihnen macht, dass sie ein bisschen den Alltag vergessen. Das ist das eine. Das andere gibt es natürlich diese psychische Betreuung auch im Feldspital durch Psychologen, die dort auch Einzelbehandlungen machen für schwerere Fälle.
Mhm. Ja, abschließend, was es braucht, ist natürlich Geld. Das ist klar, Spenden. Wie laufen die Finanzierungen, die Spenden?
Spenden für diese Krise laufen leider nicht sehr gut. Also wir brauchen mehr Geld, um dort zu helfen. Wir haben Gott sei Dank auch die Unterstützung der österreichischen Regierung, vor allem für das internationale Komitee vom Roten Kreuz und für die internationale Föderation, um eben auch dieses Feldspital laufen zu lassen, die Aktivitäten vor Ort laufen zu lassen. Aber wie wir vorher schon erwähnt haben, also wir hoffen, dass dieser Waffenstillstand hält. Es braucht dort alles. Also der Bedarf ist so extrem groß. Wir brauchen wirklich Geldspenden, um die richtig einsetzen zu können. Das ist einerseits, dass man eben so Experten wie den Chris Friedrich entsenden können, andererseits eben Material entsenden, wie so eine Trinkwasseraufbereitungsanlage oder auch uns eben beteiligen an anderen Hilfsgütern, die jetzt nach Gaza reingehen und die dringend benötigt werden.
Mhm. Wie funktioniert eigentlich jetzt deine Arbeit wirklich tatsächlich vor Ort? Du hast jetzt das Know-how natürlich, ja. Aber ich meine, bauen kannst du das Ding auch nicht, ne? Also
nein, natürlich. Also das sind, wir dürfen nicht vergessen, das waren zu der Zeit, wo ich unten war, ich war ja letztes Jahr im August, September und im November nochmal unten, da hatten wir 2 Millionen Menschen auf einem ganz kleinen Raum. So, das heißt, das wäre wie wenn man jetzt quasi mich nimmt und sagt, jetzt tu schon mal bitte auf einer freien Fläche irgendwo, also auf der Fläche von Eisenstadt quasi, für die Bevölkerung von Wien ein Abwassersystem aufbauen. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Also wir arbeiten ganz eng mit dem palästinensischen Roten Halbmond zusammen, der ja die ganze Zeit vor Ort ist. Wir arbeiten mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes zusammen, der schon seit den 70er Jahren vor Ort ist. Und ich war als technischer Berater dort. Sprich, ich habe meine ganze Expertise mitgenommen und habe dann versucht, sehr kreative Lösungsansätze zu finden, wie man ohne Baumaterial auf engstem Raum für so viele Menschen wie möglich adäquate Sanitärsversorgung sicherzustellen.
Also unter miesesten Voraussetzungen das Beste rausholen.
Ja, wirklich. So. Also, es gibt
das ist natürlich eine große Arbeit auch schon von Österreich aus. Ne? Also sicher, klar. Ja. Ja. Das ist eine große Planungsphase. Ne?
Ja.
Wie geht es jetzt weiter? Mit euch, seid ihr bald wieder vor Ort? Wie sind die nächsten Schritte?
Genau, vor allem meine Aufgabe ist es zu schauen, wie wir in diesem internationalen Rotkreuzverband weiterhin helfen können. Das ist einerseits, dass wir wirklich also permanent die Öffentlichkeit informieren, wie ist die Situation vor Ort, warum brauchen wir Spenden, mit der österreichischen Regierung weiterarbeiten, um Finanzierungen zu bekommen. Und andererseits unsere Expertinnen in unserem Team, also wir haben im Moment auch einen Einsatzleiter vom österreichischen Roten Kreuz in Ägypten stationiert, dass wir diese Leute, die wir im Team haben, in der internationalen Zusammenarbeit, die teilweise auch freiwillig sind und einen anderen Job haben, dass wir die in den Einsatz bekommen und so gut wie möglich bei dieser Gesamtoperation mithelfen können.
Genau, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es dieser Konflikt ja wirklich Auswirkungen auf die komplette Region hat. Also wir reden zwar immer recht isoliert über Gaza, aber diese ganzen Hilfslieferungen laufen ja jetzt im Moment über Ägypten ab. Ich bin auch damals über Amman nach Gaza gefahren. Also auch dort werden diese ganzen Hilfsoperationen koordiniert in Amman vom Roten Kreuz. Das heißt, das betrifft die ganzen Länder rundherum und die gesamte Rotkreuz-Rothalbmond-Gesellschaften rundherum. Und da ist es sehr wichtig, dass wir als Rotes Kreuz und der Rote Halbmond zusammenarbeiten, auch mit dem David Adom.
Und die Zusammenarbeit funktioniert gut?
Ja, die funktioniert prinzipiell gut. Da gibt es eingespielte Koordinationsmechanismen und mit denen sind wir halt in Kontakt und spielen da unsere Hilfe ein. Das ist für uns eigentlich ein Standardprozess, den wir jetzt nicht nur für Gaza und die Region anwenden, sondern auch schon in der Ukraine zum Beispiel hatten.
Genau. Wir sind schon längst am Ende der Zeit und trotzdem, das möchte ich unbedingt noch wissen, ihr seid da einfach enormer Gefahr ausgesetzt, wenn ihr vor Ort seid und arbeitet. Fürchtet ihr euch nicht? Hat man da Angst? Wie geht man mit der Angst um? Oder lässt man die gar nicht aufkommen? Oder kommt die erst nachher, wenn man wieder da ist und denkt sich, hier ist das?
Ich meine, in solche Einsätze geht man ja sehr vorbereitet rein. Also man durchläuft eine lange Ausbildung auch beim Roten Kreuz, um überhaupt auf solche Einsätze gehen zu können. Da haben wir sehr viele Trainings dazu. Wir bekommen psychologische Unterstützung schon präventiv und während dem Einsatz. Also da habe ich regelmäßig Gespräche mit Militärpsychologen zum Beispiel. Ich persönlich selber kenne mich recht gut aus mit Atemtechniken, weil ich selber Freitaucher bin. Das heißt, ich benutze das auch immer. Man braucht da gute Routine. Und natürlich, man darf nicht vergessen, das Rote Kreuz, das ist seit 150 Jahren in Kriegsgebieten unterwegs. Das heißt, die wissen schon, was sie da tun. Und natürlich ist es immer mit einem Risiko verbunden. Aber wir machen diese Arbeit ja auch, um wirklich zu den Leuten vor Ort die Hilfe zu bringen. Und das kann man nur, wenn man vor Ort ist. Und ja, da ist man halt bereit, dann als Person selber ein gewisses Risiko einzugehen, um das möglich zu machen. Genau.
Wie ist das bei dir, Andrea?
Ich meine, zusätzlich zu dem, was der Christopher jetzt gesagt hat, haben wir schon diese Rahmenbedingungen. Also wir schicken nicht irgendwie unsere Leute, unsere Expertinnen in den Einsatz, ohne das gut überlegt zu haben. Es gibt sehr gute Sicherheitsregelwerke, an die wir uns anschließen. Also eine Entsendung ans IKRK ist im Normalfall sozusagen ist großes Vertrauen da, dass wir uns da ans Regelwerk, an das sehr enge, engmaschig gestrickte Regelwerk vom IKRK anbinden können. Deswegen entsenden wir auch ans IKRK. Und dann ist es natürlich auch eine Frage der Motivation. Also wir alle wollen vor Ort helfen, das motiviert uns, das treibt uns an. Beziehungsweise brauchen wir das auch ein bisschen, um unsere Arbeit hier in Wien zu verrichten. Also nie vor Ort zu sein, ist nicht gut, weil dann haben wir kein Kapier.
So drüber reden, über was, genau, wo man nicht da, weiß, wie genau, es sich anspürt, wissen,
wie
ist schlecht.
Die Lage vor Ort? Wie funktioniert das? Wie kompliziert sind diese Hilfsgüterlieferungen von Ägypten nach Gaza rein? Wie ist das jetzt tatsächlich? Das heißt, wir wollen da auch vor Ort sein, aber das wird jedes Mal sehr gut geprüft, ob das auch möglich ist, damit wir für uns sozusagen das Risiko so gut wie möglich reduzieren.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke für das sehr, sehr spannende Gespräch und danke für eure Arbeit.
Danke dir.
Ja, danke für das Gespräch.
Ja, damit bedanke ich mich natürlich bei Ihnen fürs Zuhören aufs Allerherzlichste. Schön, dass Sie bei dieser Folge unseres Podcasts dabei waren. Gerne weiterempfehlen und das nächste Mal wieder reinhören. Alles Schöne, Ihre Isabella Richter.